herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute eine super spannende und smarte Erfolgskurs-Teilnehmerin hier in meinen Podcast eingeladen, und zwar die liebe Biene von Dread Factory. Wir werden heute darüber sprechen, wie Biene es geschafft hat, in einem sehr, sehr, sehr nischigen Themengebiet einen sehr erfolgreichen und profitablen Online-Kurs aufzubauen. Und zwar im Themenbereich Dreadlock-Stylistin werden, also auch nochmal eine Nummer nischiger. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit all den tollen Learnings und Erfahrungen von Biene. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Hi, liebe Biene, herzlich willkommen in meinem Podcast. Erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute dabei bist. Du hast ja eine sehr, sehr, sehr spannende Story mitgebracht. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was für ein Business hast du aufgebaut? Was für einen Online-Kurs hast du kürzlich super erfolgreich gelauncht?
Ja, hallo Caro. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Genau, ich bin Biene. Ich habe vor 16 Jahren die Dread Factory gegründet. Das ist ein Unternehmen, das sich mit der professionellen Erstellung von Dreadlocks beschäftigt. Das bedeutet, das ist eine Dienstleistung, ein Dienstleistungshandwerk, und wir erstellen Dreadlocks in den Haaren unserer Kunden. Manchmal verlängern wir die noch, und dann ist es auch so, dass Dreadlocks viel Pflege brauchen, wenn die wirklich ästhetisch aussehen sollen. Und dann machen wir halt regelmäßig so alle 3-4 Monate noch eine Dreadpflege bei unseren Kunden. Und damit habe ich alleine gestartet, als ich so 15, 16 Jahre alt war. Krass. Und das ging tatsächlich irgendwie ziemlich schnell, ziemlich steil bergauf. Also ich bin ja noch zur Schule gegangen und habe das dann nebenberuflich gemacht und habe aber mitbekommen, dass da eine ganz, ganz große Nachfrage existiert. Und es ist auch nichts, was man irgendwo lernen kann. Also das habe ich mir alles selbst angeeignet und habe dann diese Techniken mir selbst angeeignet, selbst entwickelt, weiterentwickelt, optimiert, und habe dann sehr, sehr viel Kundenzulauf gehabt. Und zwar so viel, dass ich irgendwann nach ein paar Jahren gesagt habe, okay, ich kann das alles nicht mehr alleine stemmen. Und es eignet sich aber auch, das eben nicht nur in meinem Standort anzubieten, sondern auch noch in anderen Standorten. Und so habe ich dann ein Franchise-Konzept entwickelt, sodass ich praktisch einen Dread Factory-Standort damals in Braunschweig hatte, und dann kamen halt so ein paar andere Standorte dazu. Einen Standort hatte ich dann in Bremen, da hat dann ein Franchise-Partner von mir einen Standort aufgemacht, und dann zum Beispiel in Hamburg und dann in Berlin noch. Und dann wurde das immer mehr, sodass wir mittlerweile tatsächlich ein Netzwerk von über 50 Franchise-Partnern haben. Und dazu quasi habe ich noch ein paar andere Marken entwickelt. Das heißt, zusätzlich zu Dread Factory habe ich dann noch das Ganze mit synthetischen Dreadlocks gemacht, das heißt Poppy Dreads. Ich habe einen Online-Shop aufgemacht, wo man Zubehör kaufen kann, zum Beispiel Dreadlocks-Verlängerungen oder Echthaar. Ich entwickle gerade noch eine Kosmetikmarke für Dreadlocks-spezielles Shampoo. Und krass. Tatsächlich war so die logische Konsequenz irgendwann auch unsere Workshops, die wir veranstalten, um neue Franchise-Partner einzuarbeiten, zu digitalisieren. Denn mit der Corona-Krise wurde es dann eben schwierig, dass wir uns face-to-face treffen und dann halt neue Franchise-Partner dadurch gewinnen können. Und durch diesen Weg des Digitalisierens kann ich jetzt praktisch auch im Lockdown wirklich neue Franchise-Partner anwerben und ausbilden, und habe die logische Konsequenz eines Online-Kurses gewählt für diese Methode.
Erzähl doch mal ganz kurz nochmal, vielleicht für alle, die jetzt noch gar nicht so in deiner Welt eingearbeitet sind, um welches Thema genau dreht sich dein Online-Kurs? Nicht, dass jetzt jemand vielleicht denkt, ah ja, der Kurs zeigt mir jetzt nur, wie ich Dreadlocks herstelle. Aber eigentlich ist dein Online-Kurs, das ist gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ja viel, viel, viel mehr. Und ist ja auch, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, ist ja auch quasi dazu gedacht, sage ich jetzt mal, die potenziellen Franchise-Partnerinnen und Partner in dein Unternehmen reinzubringen. Willst du mal ganz kurz so ein bisschen mehr zu dem Thema und zu der Strategie von deinem Online-Kurs erzählen?
Genau, also mein Online-Kurs ist natürlich für Dreadlock-Stylisten gedacht. Das heißt, es ist eine Ausbildung, eine dreimonatige Ausbildung, in der man erlernen kann, wie man professioneller Dread-Stylist wird. Das beinhaltet nicht nur das reine Handwerk, sondern das beinhaltet natürlich auch noch ganz viel drumherum. Also Kundenberatung, Kommunikation, auch im Prinzip ein Business eröffnen, selbstständig werden. Also ganz, ganz viele Themen. Im Prinzip das Rundum-Sorglos-Paket zum Thema, wie werde ich professioneller Dreadstylist und kann dann auch wirklich Kunden gewinnen.
Jetzt meine, also ich erzähle jetzt dir einfach von meinen ehrlichen Gedanken. Ich hatte meinem Freund, mit ihm hatte ich nämlich drüber geredet und ich habe ihm erzählt, ja, da ist eine ganz tolle Unternehmerin, meine Erfolgskurs-Community und der da einen Online-Kurs, in dem man erfährt, wie man Dreadlock-Stylistin oder Stylist wird. Und dann war so sein erster Gedanke so, vielleicht auch typisch Mann, er hat damit halt gar nichts am Hut, so, und damit kann man einen Online-Kurs machen? Und es denken sich ja jetzt vielleicht viele, die ja auch vielleicht diesen Glaubenssatz haben, ja, super nie. Nischiges Ding, funktioniert das überhaupt? Hattest du diesen Glaubenssatz auch oder war dir von Anfang an klar, nee, gerade mit dieser kleinen Nische wird das total durch die Decke gehen? Ne?
Ich habe ja meine Erfahrungen durch die Dread Factory schon in den letzten 16 Jahren gesammelt und die Erfahrungen waren, dass Dreadlocks etwas ist, was gesellschaftlich immer mehr akzeptiert wird, was immer noch subkulturellen Charakter hat und auch in vielen verschiedenen Subkulturen zu finden ist. Aber gerade dieser Punkt, gerade diese Nische, dieses Subkulturelle ist, glaube ich, der Punkt, an dem es auch wirklich interessant wird. Also das ist ganz, ganz speziell und ich habe auch, also das bemerkt man auch daran, ich habe keine so wahnsinnig großen Zahlen von Leuten, die sich dafür interessieren, aber die sich dafür interessieren, die buchen bei mir auch den Kurs. Also es ist ein ganz High-Involvement quasi. Also das ist ein ganz, ganz großes, man kann sich ganz, ganz stark damit identifizieren, weil Dreadlocks auch ein Thema ist, das einen gewissen Lifestyle ausdrückt. Also man ist, also viele machen das so ein bisschen, weil sie so ein bisschen ihre Naturverbundenheit ausdrücken wollen oder um zu zeigen, dass sie sich einfach ein bisschen von der Masse abheben oder weil es einfach etwas ist, was sie persönlich gut beschreibt. Also wir sagen immer, Dreadlocks haben die Eigenschaft, das Innere eines Menschen nach außen zu zeigen. Und dadurch ist das ein Thema, mit dem man sich sehr, sehr stark identifizieren kann. Und es ist auch dadurch, dass dieser Kurs natürlich nicht nur ein, wie pflege ich meine Dreadlocks selbst, meine eigenen Dreadlocks ist, der geht eben nicht nur darum, sondern vor allem auch darum, wie kann ich damit natürlich mein eigenes Business gründen. Und dadurch ist es für einige, die halt sagen, okay, in den anderen Jobs, in denen ich bisher war, war ich nicht ganz so zufrieden. Ich habe auch nicht die große Erfüllung irgendwie gespürt. Aber Dreadlocks, das ist so ein Herzensthema von mir, ist auch eine Leidenschaft. Ich mache das gerne an meinen eigenen Haaren, habe vielleicht auch schon so ein, zwei Dreads bei Freunden mal gemacht und habe da einfach echt Spaß dran und auch eine Zielgruppe, also eine Kundschaft, die echt ziemlich cool drauf ist und die dann eben darin eine Chance sehen, ihr Leben entsprechend zu verändern und sich entweder ein erstes oder zweites Standbein mit einer Tätigkeit aufzubauen, die sie wirklich lieben und an denen sie wirklich Spaß haben.
Finde ich gerade bei dir total spannend, weil man jetzt so mehrere Learnings bei dir hatte und auch ein super spannendes Learning. Du hast dein Thema Dreadlocks machen ja nochmal auf eine ganz andere Metaebene gehoben mit einer anderen Zielgruppe. Das ist ja auch so ein bisschen im Erfolgskurs, ich weiß nicht, ob du das, haben wir neu, doch das Modul haben wir im November nochmal neu abgedreht. Ich weiß nicht, ob du das neue Video schon gesehen hast, aber da haben wir auch ein Kapitel zum Thema Preisfindung, wo ich halt eben auch sage, und das weißt du wahrscheinlich auch, entweder du verkaufst an eine kleine, vielleicht auch B2B-Zielgruppe, also Business-to-Business, an andere Unternehmer, die sich damit auch mit einem Return on Investment, der dahinter steht, aus den 2.000 Euro Erfolgskurs machst du 10.000 Euro Umsatz oder sowas, die dahinter einen viel krasseren Return on Investment sehen und kannst deinen Kurs vielleicht auch ein bisschen höherpreisiger verkaufen. Oder du hast halt die B2C-Leute, also wie mache ich Dreadlocks einfach zu Hause und hast dann vielleicht ein Produkt, was man günstiger, niedrigpreisiger verkauft. Hast du dir darüber überhaupt Gedanken gemacht? Also Frage aus Interesse, stand es mal bei dir zur Debatte, vielleicht einfach einen B2C günstigen Dreadlocks selber machen, Online-Kurs anzubieten, oder war es von vornherein klar, nee, es muss B2B sein?
Nee, also tatsächlich ist es so, dass es eine logische Entscheidung wäre, erst einen B2C-Kurs anzubieten, der kleiner ist. Und wenn man deinem Kurs, dem Erfolgskurs, aufmerksam lauscht, dann kommt da auch die Empfehlung, mach nicht sofort einen Signature-Kurs. So. Ja. Und ich bin aber größenwahnsinnig. Und deswegen habe ich mir erstmal zu dem Signature-Kurs, den ich dann gemacht habe, entgegen jeder Empfehlung quasi, da habe ich mir halt als Ziel gesetzt, du musst einen Kurs machen, der ist mindestens so gut wie Erfolgskurs. So. Und das ist halt einfach so der Anspruch dann einfach gewesen. Ich habe natürlich überlegt, soll ich tatsächlich erstmal einen kleinen Kurs machen? Und das wäre auch sinnvoll gewesen, um dann halt quasi die Kurskäufer, die Teilnehmer, die sich sowieso schon für Dreadlocks interessieren, dann halt auch noch dafür zu motivieren, Dreadstylist zu werden. Es ist aber auch gleichzeitig so gewesen, dass zwei Konkurrenten auf dem Markt existieren im europäischen Raum, und die haben sehr, sehr aggressiv Werbung gemacht. Sogar innerhalb meines Franchise-Teams haben die sehr viel Werbung gestreut für ihre Kurse, und die sollten im Januar gelauncht werden dieses Jahr. Und dann habe ich beschlossen, dass ich da nicht hinten anstehen möchte mit meinem Kurs, sondern dass ich da tatsächlich mitziehen will und nicht erst ein halbes Jahr später mit meinem Signature-Kurs um die Ecke komme, wenn ich da meine B2C-Kurse verkauft habe. Zumal es auch so ist, dass wir natürlich auch noch eine Dienstleistung anbieten, also eine handwerkliche Dienstleistung, die natürlich auch ein bisschen in Konkurrenz stehen würde zu einem B2C-Kurs. Und dann ist es aber so, dass ich vor allem wollte, dass wir nicht einen kleinen B2C-Kurs anbieten, während da der Signature-Kurs der Konkurrenz gerade online geht, sondern dass ich da halt direkt mitspielen kann. Ich glaube, dass ich mich da ein bisschen verrückt gemacht habe. Ich glaube, dass ich das nicht hätte machen müssen. Aber ich glaube auch, dass es im Endeffekt mein Glück war, denn ich habe zu exakt der richtigen Zeit gelauncht, nämlich mitten im Lockdown, in dem Friseure nicht arbeiten durften. Was als erstes, also es klingt erstmal total strange, es klingt eigentlich total dumm. Warum verkaufst du einen Kurs an Leute, die gerade noch nicht mal das, was sie da lernen, ausüben können? Aber tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass gerade in dem Lockdown ganz viele Leute bemerkt haben, dass das, was sie bisher im Leben gemacht haben, nicht das ist, was sie glücklich macht. Und das ist eben der Punkt. Mein Job ist ein Traumjob. Ich als Dreadstylistin bin super, super glücklich und schon seit 16 Jahren einfach richtig happy. Und das ist einfach echt eine wirklich schöne Arbeit mit wirklich tollen Kunden. Und es macht einfach Spaß, und ich habe tatsächlich so ein bisschen meine Verwirklichung drin gefunden. Und ich glaube, dass das etwas ist, was andere auch gerne möchten, wo sich andere nachsehen und was ihnen erst im Lockdown mit der Zeit, die sie da mit sich auch alleine hatten, klar geworden ist.
Das ist ja auch immer so die Sache, die ich ja auch immer, wenn ich Feedback im Erfolgskurs auch gebe auf Kursideen und sowas, was ich immer wieder feedbacke, versuche, tiefe Wünsche und tiefe Probleme zu lösen, und du wirst erfolgreich. Und das ist ja auch spannend, was man bei dir gerade lernen kann. Ja, es geht um Dreadlocks machen und wie werde ich Dreadstylistin, aber eigentlich ist der tiefer liegende Wunsch, ich möchte ein Leben nach meinen eigenen Wünschen und Träumen aufbauen, vielleicht auch Freiheit, Unabhängigkeit in deiner Zielgruppe vielleicht auch, und du es dadurch schaffst ja auch sehr gut, dann den Kurs auch zu verkaufen. Also ja, das finde ich total spannend, also wie man eben bei dir sieht, wie du die tiefer liegenden Probleme ansprichst. Mal eine Frage, wenn sich jetzt jemand gerade hier zuhört und sich vielleicht überlegt, ja, aber jetzt habe ich da vielleicht eine Nische, vielleicht auch was sehr Nischiges, was so erstmal so sehr kleine Nische klingt, und überlegt sich jetzt, hat das Potenzial, kauft da wirklich jemand meinen Kurs, investiert da jemand auch wirklich dann in meinen Online-Kurs? Man hat ja immer so Angst, dass es dann vielleicht sich überhaupt nicht verkauft. Hast du da vielleicht einen Tipp? Was würdest du einem Anfänger, einer Anfängerin empfehlen? Wie kann man so eine Marktanalyse machen? Hast du Umfragen gemacht oder gab es irgendwie einen Geheimtrick bei dir?
glaube, mein Problem beim Beantworten dieser Frage ist, dass ich einfach kein Anfänger war, im klassischen Sinne. Das bedeutet, mein Unternehmen ist schon viel älter als das Unternehmen vieler anderer. Das bedeutet, eine Marktanalyse musste ich ad hoc nicht erstellen, sondern habe ich durch meine jahrelange Erfahrung automatisch gesammelt. Ich habe in Erfolgskurs gelernt, herauszufinden, was sind die Bedürfnisse meiner, meiner Zielgruppe. So, was sind die größten Probleme? Und da gibst du einen idiotensicheren, einfachen Weg quasi. Wenn man den geht, dann hat man das hinterher raus. Dann hat man hinterher tatsächlich gelernt, was muss ich tun, um herauszufinden, A, wie positioniere ich mich und B, was sind wirklich die Bedürfnisse meiner Zielgruppe? Und im Endeffekt würde ich jedem Anfänger raten, kauf dir Erfolgskurs und mach genau diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. ja, tatsächlich klingt jetzt ein bisschen, als würdest du mich dafür bezahlen, aber ist nicht so. Nee. Ich denke das wirklich. Denn ich hatte die Luxussituation, dass ich all diese Daten im Endeffekt schon hatte. Ich wusste, es ist ein Thema, das funktioniert. Ich wusste, es ist ein Bedürfnis, das da ist, denn ich bilde ja nicht erst seit gestern Dreadstylisten aus. Ich habe schon über 150 Dreadstylisten in Offline-Kursen ausgebildet beziehungsweise von Ausbildern ausbilden lassen. Mhm. Und demnach wusste ich, dass da eine große Nachfrage ist. Und ich habe auch, bevor ich diesen Online-Kurs überhaupt erst entwickelt habe, habe ich pro Monat locker meine 30, 40 Bewerbungen zu Franchise-Partnerschaften erhalten. Krass. Und deswegen wusste ich einfach, dass da eine gewisse Nachfrage da ist und hatte ganz viele Probleme, die andere Online-Kurs-Launcher nicht hatten, die hatte ich nicht. Beispielsweise auch die Frage nach, ist es in Ordnung, wenn am Ende meines Webinars ein Pitch ist? Bei mir sind die Leute halt nicht für das Webinar gekommen, in das Webinar, sondern um den Pitch zu erleben. So. Also es sind also ich habe tatsächlich jetzt für einen totalen Anfänger gerade nicht den anderen, also den super großen Tipp, den nicht du auch schon gegeben hättest, Caro. so von wegen, mach mal eine Umfrage, teste mal rein, was sind wirklich die großen Bedürfnisse, mach mal auch mal eine qualitative Interviewanalyse vielleicht, ne? Also alles, was so ein bisschen Marktforschung ist, das macht natürlich Sinn, das macht für jeden Sinn. Versetz dich vor allem mal in die Lage deiner Zielgruppe selbst rein. Also das ist, glaube ich, so ein großer Punkt. Also meine Produkte, egal welches Produkt es ist, entwickle ich immer, indem ich mich in die Situation meines potenziellen Käufers hineinversetze und analysiere, was würde ich mir persönlich wünschen. Und da ich wusste, und deswegen, ich hatte ja gesagt, mein Anspruch war mindestens so gut, einen Kurs zu machen, der so gut ist wie Erfolgskurs. Ich wusste, mein Anspruch ist, ich finde Erfolgskurs gut und deswegen durfte es nicht weniger gut werden als Erfolgskurs. So, deswegen, man sollte sich vielleicht etwas suchen, worauf man hinarbeiten kann, was auch so ein bisschen Ziel ist.
Was man ja trotzdem gerade bei dir aus dem Gespräch trotzdem lernen konnte, und da haben wir auch einige im Erfolgskurs dabei, die Hanna Sacher war auch vor kurzem hier im Podcast, weil sie kennst du wahrscheinlich aus der Alumni-Gruppe, so. Die hat ja auch ihr Offline-Business in Online verwandeln. Das ist ja schon so eine Strategie, die man bei dir heraushören konnte. Du hattest halt was, eine Weiterbildung, ein Training, was du schon offline verkauft hast und hast das dann digitalisiert. Also eigentlich ja dasselbe einfach nochmal, ich sage immer einfach ganz faul, nochmal neu und digital verpackt. Eine weitere Frage. Hattest du irgendwann mal beim Thema Online-Kurse Angst, dass es in einem Online-Kurs nicht funktioniert? Weil ich weiß aus der Community, viele haben diesen Glaubenssatz, es muss live sein, es muss in Berlin vor Ort das Wochenendseminar sein. Oder war der von vornherein klar, nee, das Thema kannst du super gut in einem Online-Kurs auch digital verpacken?
Es ist ja nun mal so, dass ich ein Handwerk lehre. Und ein Handwerk zeichnet sich meistens dadurch aus, dass man irgendwie nebeneinander stellt und der eine zeigt dem anderen, wie das Handwerk funktioniert. Das heißt, prinzipiell ist es ja schon mal so, dass so Kurse wie verändere dein Mindset, finde deine Passion, finde deine innere Mitte, wie wickel ich mein Baby, I don't know, das eignet sich ja prinzipiell schon mal irgendwie mehr als ein ganz filigranes und fingerfertiges Handwerk zu lehren. Und ich glaube, wenn man also unter der Prämisse zu wissen, dass ich meinen Kurs extrem erfolgreich gelauncht habe, kann ich ungefähr allen da draußen mitgeben, wenn ich das schaffe mit einem Handwerk, das hochfiligran ist, ja, das ist super, super kompliziert und filigran letztlich aufgebaut, aber doch viel einfacher, als wir alle denken. wenn ich das schaffe, dann schaffst du das mit deinem Offline-Kurs auch. Wirklich. Also ich glaube, ich habe hier die Königsdisziplin, was die Transformation vom Offline zum Online-Produkt war.
Mega spannend. Spannend, spannend. Lass uns mal weitermachen. Vielleicht mal so einen Schritt weiter. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin immer sehr strategisch drauf. Jetzt haben wir uns die Themenfindung angeschaut, so ein bisschen Marktanalyse. Wie kann ich ein Offline-Thema online verpacken? Und jetzt ist ja das nächste Modul auch im Erfolgskurs, der nächste logische Schritt, überhaupt mal eine Community aufzubauen, sichtbar zu werden. Ich sag ja auch immer, sonst hast du ja niemanden, an den du deinen Kurs verkaufen kannst. Du hast das ja, habe ich bei dir mitbekommen, komplett ohne Werbeanzeigen gemacht, was natürlich auch ein super legitimer Weg ist. Wie hast du dir stattdessen deine Reichweite, Community, Sichtbarkeit aufgebaut, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, was hat da für dich funktioniert? Und ich muss noch eine Frage stellen, wie groß war deine Community überhaupt? Also viele denken ja, man braucht 100.000 Follower, um zu verkaufen. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich im Endeffekt alles, was keine direkten Werbeanzeigen sind, also wo man dann direkt irgendwie pro Klick oder irgendwas dann investiert, habe ich gemacht. Also alles im Content-Marketing-Bereich und Social Media auch. Allerdings, also ich habe tatsächlich nicht so viel gemacht, wie ich dachte, dass wir machen muss. Also
erzähl mal, wie viel hast du gepostet? Weil ich glaube, viele denken immer, das ist so das Monster, Social Media Monster.
Nee, also ich kann nicht von einem Monster sprechen. Allerdings habe ich auch eine privilegierte Situation mal wieder. Also ich habe ja, wie gesagt, mein Unternehmen schon eine ganze Weile und habe auch schon seit einer ganzen Weile über 20.000 Follower auf Instagram, was ja, also das ist halt für so eine mittelkleine Marke, für so eine Nische gar nicht mal so schlecht. So. Mhm. Und das ist auch so, dass ich habe halt diese gesamte Kommunikation, also eigentlich habe ich fast nur, ich habe meine Kanäle vollständig auf Instagram reduziert, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich viel zu wenig Zeit habe, alles zu bespielen. Und ich habe auch vor 2 Jahren, 3 Jahren ein Online-Magazin gegründet, also im Endeffekt einen Blog, der auch über Dreadlocks ging. So, und das waren so meine beiden Sprachrohre. Und dann habe ich mich am Anfang auch hingesetzt und habe den Caroline Preuß Redaktionsplan Guide mir ausgedruckt und danach wirklich meinen Redaktionsplan aufgestellt. Und habe dann tatsächlich ziemlich viel von dem, was ich mir vorgenommen habe, letztendlich wieder verwerfen müssen, weil ich tatsächlich zu wenig Zeit hatte. Aber im Endeffekt, wenn man es mal runter reduziert, ich habe halt mit meinem Instagram-Account, der eine ganz gute Reichweite hatte, angefangen und habe volle 2 Monate 4 bis 5 Postings pro Tag gemacht. Das habe ich also nicht verändert. Das habe ich vorher auch schon gemacht mit dem
pro
einzigen
Tag.
Entschuldigung, pro Woche.
Ich dachte gerade, jetzt glaube ich jeder, der gerade zuhört, so, oh Gott, kurzer Herzraser.
Oh Gott, nein, tut mir leid. Nein, 4 bis 5 Postings pro Woche. Ich bin kein einziges Mal live gegangen, obwohl ich mir das fest vorgenommen hatte. Da hatte ich einfach noch Schiss vor. Und ich habe ein paar Reels gemacht, die jetzt auch nicht der Oberkracher waren. So, also es war total überschaubar, was ich gemacht habe, aber vor dem Hintergrund, dass ich schon durchaus eine Reichweite hatte. Aber meine Zielgruppe war natürlich noch eine etwas andere, als ich früher hatte. Ne? Also ich habe natürlich bisher immer B2C kommuniziert auf meinem Kanal und nun plötzlich war es halt ein quasi B2B-Kurs, ne? Also eine B2B-Kommunikation, also werde selbstständig, sei Unternehmer, denke unternehmerisch und lerne, wie du eben Dreadlocks machst. Und das ist eine ganz andere Kommunikation und erfordert auch eine andere Ansprache als, hey, Dreadlocks sind voll schön und mach dir selber welche oder lass dir selber welche machen, ne? Also das ist schon eine Transformation in meiner Social-Media-Strategie gewesen. Und ich habe vor allem auch etwas gemacht, dass ich habe halt eine Marke gegründet und habe dann ziemlich stark diese Marke gepusht und habe mich als Person jahrelang im Hintergrund gehalten. Und was ich habe halt auch in Erfolgskurs gelernt, Menschen folgen Menschen und nicht Marken. Ja. Und deswegen habe ich genau für diesen Launch mein strategisches Marketing vollständig umgestellt und wieder auf meine Person zurückgeführt. Denn ich empfinde es als das einer der wichtigsten Punkte bei dieser ganzen Online-Kurs-Entwicklungsgeschichte und Bewerbungsgeschichte ist, dass du deinen Expertenstatus wirklich manifestieren und kommunizieren musst. Und das ist etwas, da habe ich praktisch meinen ganzen Fokus reingelegt.
War das für dich schwierig? Also ehrlicherweise kenne ich von mir selbst so diese Gefühle und ich weiß, dass es viele in der Community auch haben. Ich bin ja nicht gut genug. Kann ich das jetzt irgendwie anderen hier beibringen? Auch dann vielleicht gleich in einem größeren Launch und auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, wirklich viele Leute dann auch Kunde werden. Hattest du damit Mindset-Probleme oder war es von Anfang an so, weil du es auch schon so lange machst, nö, alles easy, ich bin hier Expertin und ich habe dieses Standing?
Beides. ich habe einerseits viele Jahre Erfahrung und deswegen fiel mir das nicht besonders schwer zu sagen, ich bin wirklich Expertin. So, ich bin einfach wirklich Expertin im Gebiet der professionellen Dreadlocks-Erstellung. Bin ich. Und es ist halt auch schwer, da vergleichbare Experten zu finden. Zumindest so im deutschsprachigen Raum. Also da ist es einfach so, dass da werde ich als solche auch wahrgenommen und das weiß ich. Und das ist so das Ding, was man sich halt im Hinterkopf hält und was einem auf jeden Fall hilft. Was schwierig für mich war, war die Tatsache, dieses Umstellen von, ich kommuniziere für mein Team, für meine Marke, für mein Netzwerk, meine Community, die reine Dienstleistung zu, ich kommuniziere jetzt aus meiner Perspektive. Also vorher habe ich halt Postings geschrieben, wir machen das und das, wir bieten das und das. Mhm. Und plötzlich schreibe ich und meine Meinung ist folgende. Und das ist mir schwer gefallen am Anfang. Aber gleichzeitig hat es mir auch ein viel größeres Spektrum an Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Dadurch, dass ich halt einfach sagen konnte, so, und heute zeige ich ein bisschen was von mir privat und heute zeige ich, was ich da und da mache und heute zeige ich das und das. Das ist halt viel mehr als so eine Marke, die sagt, oh toll, wir haben hier halt ein schönes Produkt, kauf das doch. Also da geht halt einfach viel, viel mehr und dadurch bin ich da sehr gut reingekommen. Aber ja, dieser Struggle mit, bin ich denn wirklich Experte oder nicht, das ist etwas, das ich sehr gut nachvollziehen kann und wofür ich gerade einen Online-Kurs gelauncht habe, nämlich mein Online-Kurs nimmt dadurch, dass er halt Leuten erklärt, wann sie wirklich professionell Dreadlocks machen, die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Denn ich habe auch in meinem Kurs durchaus einige bereits selbstständige Dreadstylisten, die aber halt einfach sagen, boah, ich mache das jetzt schon eine Weile, aber ich weiß gar nicht, ob das, was ich mache, gut ist. Und das heißt, ich verstehe das sehr, sehr gut, diese Sorge. Und irgendwie hat man immer so dieses Bedürfnis nach einem Zertifikat, das einem irgendwie erklärt, dass man es wirklich kann.
Stempel.
Genau, der Stempel, so die Legitimierung. Hier, jetzt hast du dein Master in der Hand, jetzt mach was draus. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt ist dieses sich verrückt machen und dieses diese Zertifikatsammlerei ist eigentlich eine, die man mit einer vernünftigen Mindset-Arbeit bereits präventiv bearbeiten kann.
Apropos Mindset, da habe ich jetzt mal noch eine weitere Frage. Du hattest das im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, wo wir auch so über das Thema Facebook-Werbeanzeigen gesprochen haben, dass du gesagt hast, ja, eigentlich hättest du viel mehr machen können für diesen Launch. Und du hast da, also habe ich jetzt so ein bisschen hineininterpretiert, hast da schon auch so einen Perfektionismus gehabt, dass du sagst, das muss eigentlich alles so ganz und ich muss da alles machen und hast ja dann schon auch ohne Werbeanzeigen gelauncht, Hauptsache, dass das Ding mal einfach online ist, dass das gelauncht ist. Hattest du da ein großes Problem mit Perfektionismus, muss es alles ganz perfekt sein oder war es eher so, ich bringe das jetzt einfach mal online, wie hat sich das für dich angefühlt, weil ich glaube, ganz viele denken irgendwie, oh, ich muss da ganz lange drauf hinarbeiten, muss alles perfekt sein.
Also die Meine Entwicklung war tatsächlich ein bisschen länger. Ich habe März 2020 das erste Mal mit dem Thema Online-Kurs angefangen zu beschäftigen. Habe dann ein halbes Jahr lang, gibt's euch ein halbes Jahr lang, mich vorbereitet. Ja, ich habe mich ein verdammtes halbes Jahr vorbereitet. Nein, ich habe nicht Erfolgskurs durchgearbeitet, ich habe mich auf Erfolgskurs vorbereitet. Also im weitesten Sinne. Ne? Und zwar war es dann so, dass ich bin auch noch bei YouTube, habe da eine ganz gute Reichweite. Und das ist so, dass die YouTuber halt ganz schön fördert. So, also die machen regelmäßig so Workshops und da kannst du dann irgendwie lernen, wie du deine Kamera einstellst und wie du das beste Filmset aufbaust und noch ein Hack für den Ton. Und wenn der YouTube Space Berlin auf hat, dann kannst du da auch noch all deine Sachen schneiden und machen und schieß mich tot, ja. Also eine ganze Menge kann man da machen und die pampern einen ganz schön. Das ist richtig cool. Also habe ich mich zu jedem YouTube-Workshop eingeschrieben, den ich irgendwie fitten konnte, um meine Qualität auf jeden Fall auf das Level zu bringen, das ich gerne haben wollte. Und das heißt, ich habe mich ein halbes Jahr lang vorbereitet. In dieser Zeit hätte ich den Kurs schon längst machen können. So, und dann habe ich tatsächlich angefangen zu drehen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauchst du eine Deadline. Brauchst eine Deadline, damit du das Ding auch wirklich mal rausbringst. Denn wenn man die nicht hat, dann zieht sich das. Und ich merke das halt auch an anderen Erfolgskursabsolventen, die bisher immer noch nicht gelauncht haben, weil sie immer noch sich vorbereiten und immer noch vorbereiten und noch besser werden. Und das ist auch das, was ich in meinem eigenen Kurs der Lox Academy lehre. Komm ins Handeln, mach es, tu es. Du musst an den Kunden irgendwann auch ran. Das ist die Königsdisziplin, aber wenn du dich nicht traust, wirst du es niemals schaffen, diesen Sprung dahin zu machen. Und deswegen, das Wichtigste ist meines Erachtens, sich wirklich eine verbindliche Deadline zu geben, die nicht aus dem Kopf geschnitzt irgendwie da ist, sondern es sollte halt ein, denke ich, strategisch sinnvoller Launch-Termin sein. Und mal ernsthaft, ich habe meinen Launch-Termin auch noch mal verschoben. Ich habe ihn nicht veröffentlicht, sondern ich habe für mich immer den, was war das, ich glaube 10. Januar oder so, der erste richtige Montag im Jahr, wo dann so diese Neujahrsschläfrigkeit quasi schon weg war, den habe ich mir gesetzt. Und dann habe ich aber festgestellt, da kam ja auch unternehmerisch noch was anderes dazwischen, da habe ich gemerkt, okay, das werde ich nicht schaffen, ich muss am 25.01. launchen. So, zum Glück hatte ich das Datum noch nicht veröffentlicht, das habe ich relativ lange rausgezögert. Aber es war für mich persönlich sehr, sehr gut, denn die produktivste Zeit hast du, wenn du eine Deadline hast. Und der Perfektionismus geht mit der Deadline irgendwann auf ein Level, das sich dann rentiert, um die Frage nach dem Perfektionismus zu beantworten.
Was wären da so aus deiner Erfahrung, wenn man schon so ein bisschen Vorkenntnisse hat, wie das Internet funktioniert, also zumindest so ein Grundgefühl hat, was wäre so eine realistische Zeiteinschätzung, Deadline-Einschätzung, wie lange braucht man, bis der erste Online-Kurs steht?
Ja, also ich habe ja nun mit einem Signature-Kurs angefangen. Das ist etwas, was, glaube ich, die wenigsten tun. Und genau deswegen bin ich auch ganz lange dabei gewesen, die Inhalte zu machen. Ich hab da jetzt auch keine große Routine gehabt. Ja, ich habe früher mal YouTube-Videos gemacht, aber es ist doch noch alles wieder ein bisschen anders aufgebaut. Allein ich habe auch meine ganze Kameraausrüstung noch mal verbessert und habe auch alles irgendwie insgesamt versucht, auf ein höheres Level zu holen. Und damit hat es halt dann doch, also habe ich, ich glaube, ich habe im Oktober aktiv angefangen zu drehen und bin bis zum Launch nicht vollständig fertig geworden. Also es ist ja auch noch so, dass, dass man ja auch während man schon launcht noch, auch noch Zeit hat, tatsächlich Inhalte zu erstellen. Und ich schalte diese auch nach und nach frei, sodass ich halt am Anfang meines Kurses, der 3 Monate geht, auch meine Teilnehmer noch fragen kann, was sie sich noch so wünschen. Das heißt, ich kann dann halt später die Inhalte entsprechend noch drauf anpassen. Und das mache ich auch gerade. Ich würde für einen kleinen Kurs, der jetzt nicht gerade 3 Monate geht, sondern nur wenige Stunden Videomaterial hat und nur wenige Texte. Also da sind 3 Monate, glaube ich, total in Ordnung. Also das, da ist die Zeit, die auch Erfolgskurs dafür einplant. Ich glaube, da planst du 2 Wochen für das aktive Erstellen, also das direkte Erstellen der Kursinhalte auch ein. Ich glaube, das ist alles ziemlich gut getimt tatsächlich. für einen Signature-Kurs vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
Ja, aber jeder kann es ja auch so ein bisschen in seinem Tempo machen. Also man hört bei dir raus, sich nicht verrückt machen, aber auch schon eine klare Deadline setzen, um den Perfektionismus so ein bisschen in den Zaum zu bekommen. Ich habe mal noch eine ganz, hast du noch einen Punkt dazu? Ja. Du schaust gerade so, ja, erzähl.
Und zwar, ich glaube, dass was ich noch so am wichtigsten aus der ganzen Sache, also eine der wichtigsten Dinge, die ich mitgenommen habe, war, möchtest du einen wirklich qualitativ hochwertigen Kurs erstellen und eine wirklich gute Launchphase aufsetzen und da auch entsprechend rein investieren? Das heißt, du hast da auch tatsächlich einen gewissen Umsatzanspruch im Endeffekt raus. Mhm. Such dir ein gutes Team zusammen. Und ich habe halt, also einer meiner ersten Moves war, mich mit einer anderen Erfolgskursteilnehmerin auszutauschen. Das hat so semi-langfristig funktioniert. Und dann habe ich halt gesagt, okay, offensichtlich so auf die Low-Budget-Version, mit dem ich tausche mich mal so ein bisschen aus. Das bringt noch nicht ganz die Effekte, die ich brauche. Da komme ich halt so ein bisschen selbst mit weiter. Aber meine Arbeit wird damit trotzdem nicht weniger. Ich muss auch in Leute investieren, die für mich wirklich Teile übernehmen, sodass ich das komplette Mailing ausgelagert habe. Das heißt, ich habe ja Content-Marketing halt über Instagram halt gemacht und über mein Blog, also mein Magazin. Und ich habe aber auch natürlich eine vernünftige Mailing-Strategie aufgesetzt. Und das habe ich vollständig ausgelagert. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die erfolgreich bereits ihre Kurse gelauncht haben und die entsprechende Dienstleistungen jetzt für andere anbieten. Und das hat auch extrem gut funktioniert. Und ich habe auf dem allerletzten Meter, ich habe eigentlich gesagt, ich schneide die selber, die Videos. Ich habe echt gesagt, ich mache das. Weil man, wenn man gerade dreht, hat man da so viele Bugs drin, so viele Stellen, wo man denkt, Gott, das krieg nur ich hin, die zu finden und entsprechend rauszuschneiden. Aber wenn du da, Leute hast, die selber Erfahrung damit haben, Online-Kurse zu produzieren, dann haben die einen ziemlich guten Blick dafür, was für dich auch wichtig und gut ist. Und tatsächlich hat Erfolgskurs hat sich in dem Punkt am allermeisten für mich gelohnt, für das Netzwerken. Also das, krass. Was, glaube ich, am allermeisten unterschätzt wird, also ich meine, als ich Erfolgskurs gekauft habe, da kam mal so ein Thema mit, und die Facebook-Gruppe im Wert von, keine Ahnung. Und ich dachte mir so, ja, Facebook-Gruppe im Wert von, keine Ahnung wie viel, 100 Euro. Wow, wie unseriös. Ne? Also das dachte ich in dem Moment so. Aber
ich weiß aber, was du meinst. Weil das ist auch, also als ich ganz am Anfang den zum ersten Mal gelauncht habe, dachte ich mir auch so, also ich wusste, aus strategischen Gründen ist eine Facebook-Gruppe sinnvoll. Es war 2019. Und dann dachte ich mir so, ja, who cares? Und jetzt mittlerweile ist ja auch immer das Feedback von allen, die in dieser Gruppe sind, dass diese Gruppe halt so geil an dem Kurs ist. Und spannend, dass du es auch so sagst. Ja.
Ja, sie ist halt nicht nur geil. Sie ist tatsächlich für jemanden, der sagt, er möchte nicht nur einen kleinen Kurs machen, sondern wirklich was Größeres damit starten und sich vielleicht auch wirklich damit selbstständig machen und sich auch wirklich ein Business aufzubauen und etwas, bevor man auch leben kann. Dann ist diese Gruppe, glaube ich, unfassbar wichtig, denn darüber generierst du wirklich deine Kontakte mit, also deine Kollegen, deine Mitstreiter. Ja, ich meine, da hast du die Möglichkeit, eine Mastermind-Gruppe zu gründen mit anderen, die das machen. Und ich habe halt meine Mitstreiter, also mein Launch-Team nenne ich das, die habe ich zu fast 100% in der Erfolgskursgruppe gefunden.
Krass.
Ja, also spannend. Und da bin ich, und ich bin so zufrieden mit deren Arbeit, denn die haben ja den gleichen Werdegang auch gemacht und die haben auch alle nach dem Prinzip Erfolgskurs ihre Kurse produziert und gelauncht. Das heißt, ich musste denen nicht noch lange erklären, was sie tun sollen, sie wussten es halt schon.
Das heißt, du hast aus unserer Erfolgskursgruppe, die auch andere Dienstleister aus unserem Netzwerk quasi in dein Business geholt. Ja, mega schlau. Lass uns doch mal weitermachen, denn ich habe noch ein paar Fragen auf meiner Agenda. Und ich glaube, die nächste Frage, die so ganz viele die ganz viele sehr dringend interessiert, ist so das Thema Preissetzung. Da sind ja so scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Gott, soll ich den Kurs für 100 Euro verkaufen, für 500? Was ist richtig und was ist falsch? Und ich weiß, dass du, hattest in unserer Erfolgskurs-Community auch gepostet, dass du am Anfang Angst hattest, dass dein Kurs mit rund 2.000 Euro, ich glaube 1.999 Euro, vielleicht zu teuer ist. Was ist denn da ein fairer Preis? Wann hast du für dich erkannt, dass dein Preis von 2.000 Euro wirklich gerechtfertigt ist und dass das ein guter Preis ist?
Dass dieser Preis gerechtfertigt ist, wusste ich, bevor ich auch nur den ersten Finger für den Kurs gerührt hatte. Ich weiß, dass das, was ich da vermittle, nicht nur 2.000 Euro wert ist. Ich weiß, dass es viel mehr wert ist, denn ich richte mich an Menschen, die damit ein Business gründen, komplett, und damit viel, viel, viel mehr Umsatz generieren werden und ihren Break-Even innerhalb der ersten vermutlich 2-3 Wochen erreicht haben, wenn sie es gut anstellen, wenn sie es strategisch anstellen. Und deswegen wusste ich, dass dieser Preis gerechtfertigt sein wird, wusste aber nicht, ob er auch gezahlt wird. Also ob jemand anderes auch die Rechtfertigung dafür versteht. Denn meine Zielgruppe ist jetzt nicht per se so, keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene Typen von Menschen. Das ist jetzt nicht so die Zielgruppe, die man als allererstes so im digitalen Bereich verorten würde, denn wir machen ja ein Handwerk so, und da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich so viele Leute so digital sind, dass sie sagen, ich möchte gerne auch so eine Online-Ausbildung. Ich mache keinen Online-Kurs, sondern eine Online-Ausbildung, was ja wirklich ein ganzer Beruf quasi ist, dass sie das halt wirklich online machen wollen, dass sie dazu auch einen Draht haben. Übrigens habe ich auch unterschätzt, wie aktiv sie im Webinar mitarbeiten und mit kommentieren werden. Ich habe nicht gedacht, dass da so eine geile Stimmung entstehen würde. Und außerdem ist auch meine Zielgruppe jetzt nicht die Gruppe, die so furchtbar viel Kapital rumliegen hat. Also meine Zielgruppe ist sehr viel im sozialen Bereich, also Krankenschwestern, Altenpfleger. Und das ist ja jetzt mal nicht gerade die Sparte an Berufen, bei der wir wissen, dass man da von goldenen Löffeln isst. Ne? Also das sind schon Leute, die sich jetzt ganz gezielt überlegt haben, wofür sie ihr Geld investieren und das auch sehr, sehr hart überprüft haben, ob das, was sie da machen, für sie wirklich sinnvoll ist. Und manche manche lassen sich da halt auch tatsächlich unterstützen, weil sie wissen, sie werden damit tatsächlich hinterher auch Erfolg haben, wenn sie das bei mir buchen. Und werden im Endeffekt das Ganze refinanzieren können.
Hattest du trotzdem Zweifel oder hast du den Preis irgendwie mal angetestet in Umfragen? Weil ich glaube halt tatsächlich, dass viele, die jetzt auch gerade vielleicht zuhören, dann sagen, naja, aber Gott, da hätte ich ja voll Angst gehabt, dass es dann nachher, auch wenn der Preis ja mega gerechtfertigt ist, dass es dann trotzdem irgendwie keiner kauft. Oder hast du einfach gesagt, so, ich mache das jetzt mal im Launch und wenn alle Stricke reißen, dann überlege ich mir Plan B.
Ich habe exakt keine Umfrage gemacht. Ich habe nichts angetestet. Ich habe auch keinen Piloten laufen lassen. Das machen viele. Also viele gucken ja vorher, dass sie da einfach mal so ein paar Testkandidaten durchjagen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe darauf vertraut, dass mein Produkt ein extrem gutes wird, weil ich nur extrem gutes aus meiner Perspektive bewertet, extrem gute Produkte auf den Markt bringe. Alles andere lasse ich. Ich habe eigentlich tatsächlich gar nichts angetestet, aber ich wusste, dass ich der Online-Kurs kritischste Mensch bin.
Hast du im Vorgespräch auch erzählt, ja.
Also ich bin ein super kritischer Mensch, was so Investitionen angeht, vor allem aus Angst, irgendwie so Augenwischerei zu unterliegen. Und ich habe gedacht, wenn ich bereit bin, so eine Summe zu investieren, und ich ist jetzt auch nicht von goldenen Löffeln, dann können das andere auch, vor allem wenn andere davon auch genauso viel profitieren können, wie ich es profitiert habe. Das bedeutet, ich habe mich entgegen jeder Marktforschungsregel als den typischen Kunden betrachtet und mich da rein versetzt. Nein, ich wusste es nicht. Ja, ich hatte ein sehr großes Risiko. An alle da draußen, macht es anders. Testet das vorher ruhig an. Vergleicht euch mit anderen Kursen, was geht nicht. Guckt euch Webinare anderer Leute an. Schaut euch an, was die, also ob sie an euch erfolgreich verkaufen könnten mit ihrem Konzept, mit ihrem Produkt und vergleicht, ob ihr da irgendwie mithalten könnt und reinpasst. Ich glaube, das ist der Punkt. Und mein einziger Vergleichskurs ist Erfolgskurs.
Ja, total spannend. Also ich glaube halt auch beim Pricing, es gibt kein richtig oder falsch. Also entweder du hast halt dein 2.000-Euro-Produkt, was ja, du hast ja auch gesagt, das ist eine Ausbildung, das heißt nicht nur ein normaler Online-Kurs, er ist sehr umfangreich, das heißt den Preis auch total gerechtfertigt, dann hast du vielleicht weniger Menschen, die diesen Kurs mitmachen, aber die dann halt auch die höhere Summe investieren. Oder du hast halt ein 100-Euro-Produkt, aber in einem 100-Euro-Produkt kannst du halt keine 100 Stunden Videomaterial liefern und x Stunden persönliche Betreuung und ziehst dann vielleicht mehr Menschen an zu einem günstigeren Preis. Also ich glaube, es gibt da so beim Pricing, so mein persönliches Learning auch so aus den letzten Jahren, kein richtig oder falsch. Und ja, du wirst es auch nie allen Menschen recht machen beim Preis. Lass uns mal vielleicht noch nicht zum Abschluss, aber zum fast Abschluss, mal über dein Verkaufswebinar sprechen. Denn eine Strategie aus dem Erfolgskurs ist ja, dass du mit einem Webinar verkaufst, einem Live-Webinar. Du hast, ich habe ein paar Zahlen von dir, du hast ja über 50% deiner Verkäufe direkt am Webinarabend gemacht, was ja eine krasse Conversion-Rate ist und der mega gut ist, direkt im Webinar 50% verkauft. Was denkst du, hat dazu geführt, dass dein Verkaufswebinar so wichtig für den ganzen Launch war?
Ich glaube, ich habe die Webinar-TeilnehmerInnen tatsächlich im Vorfeld so heiß gemailt quasi, also per Mailing. Ja. Also meine Strategie war tatsächlich, dass ich, während ich den Kurs erstellt habe, alle, die sich dafür interessiert haben, bereits habe teilhaben lassen an der Erstellung, wie viel ich da rein investiere, wie ich das mache. Und viele von denen, die kennen mich ja auch schon seit Jahren über die Dread Factory, weil ich da einfach einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Und dadurch ist natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis schon da. Und ich glaube, es ist so eine Strategie aus Aufwärmphase im Mailing und tatsächlich dieses Webinar als Launch selbst, das dann tatsächlich eine gute Mischung macht. Und das, was ich halt gemacht habe, war, dass ich von Anfang an für mich definiert habe, mit wem ich da zusammenarbeiten möchte. Denn wenn du so einen Online-Kurs machst und verkaufst, dann hast du hinterher eine Community und die muss auch irgendwie supported werden. Und idealerweise hast du in dieser Community Leute, die so drauf sind, dass du gerne mit ihnen zusammenarbeitest. Nicht so gerne hast du da Leute, die eigentlich überhaupt nicht so die Menschen sind, mit denen du deine Zeit verbringen möchtest. Denn du verbringst viel Zeit mit denen. So. Idealerweise hast du dann noch irgendwie Unterstützung für den Support, aber du verbringst grundsätzlich sehr viel Zeit mit deiner Zielgruppe. Deswegen ist es schön, wenn deine Zielgruppe eine tolle Zielgruppe ist, wenn das tolle Menschen sind. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, die es wirklich ernst meinen, und die wirklich Erfolg damit haben wollen. So, da habe ich natürlich über den Preis schon eine ganze Menge ausgesiebt. Das ist ganz klar, das ist eine natürliche Selektion. Also jemand, der es nicht ernst meint, der investiert auch keine 2.000 Euro. Aber ich habe vor allem auch gesagt, man muss eine Bewerbung verfassen, damit man überhaupt erst auf die Warteliste für die Logs Academy kommt. Und die Warteliste berechtigt dann zum Kauf und hat dann auch noch einen Rabatt im Endeffekt mit drin. Und dadurch, dass da erstmal der Initialaufwand einer Bewerbung war, habe ich, ich habe natürlich auch entsprechend geguckt, welche Bewerbung passt und welche nicht. Aber dadurch, dass natürlich sich da auch Leute hingesetzt haben und sich wirklich erstmal Gedanken gemacht haben, was will ich da eigentlich, wozu will ich diese Logs Academy besuchen, Was ist mein Ziel dabei? Und die haben mir halt gleichzeitig auch Fragen beantwortet, wie ich habe gefragt, womit kann ich dir am meisten helfen? Also welche Suche aus bei folgenden Tools. Und dadurch habe ich natürlich auch so eine kleine Marktanalyse direkt mitgemacht mit den Bewerbungen.
Ja.
Und also eine Marktanalyse, die ich auch erst jetzt als solche erfasse gerade, witzigerweise, weil du mich gerade danach gefragt hast. Aber tatsächlich ist es so, dass ich dadurch schon ganz, ganz große Interesse erzeugt habe. Und diejenigen, die gar nicht erst so großes Interesse hatten, die waren dann auch nicht beim Webinar dabei, obwohl wir das Webinar nochmal für alle geöffnet haben. Das heißt, man konnte sich kurzfristig nochmal für das Webinar so anmelden tatsächlich, hatte aber dann diesen Rabattcode nicht. Und ich habe gesagt, also das ist auch das Spannende, ich habe halt alle Fragen, die immer kamen zur LOX Academy, da habe ich immer gesagt, komm zu meinem Live-Event, da erkläre ich dir alles von vorne bis hinten, denn sonst bin ich echt hier mit hunderten von E-Mails beschäftigt. Und deswegen hatten ganz viele Lust darauf, dieses Webinar zu sehen. Und ich habe im Social-Media-Bereich die feierliche Eröffnung der LOX Academy angekündigt. Das bedeutet, man ist, wenn man mich kennt, bereits gewohnt, dass wenn ich etwas mache, dass es meistens relativ groß werden kann, weil die Dread Factory ja auch relativ erfolgreich ist. Und die LOX Academy ist im Endeffekt etwas, was dann als ähnliches Konstrukt betrachtet wurde. Und man wollte auch ein bisschen, glaube ich, dabei sein, wenn sowas entsteht. Und da habe ich mein Webinar praktisch als, also ich habe schon noch ein klassisches Webinar draus gemacht, wo ich halt Mehrwert gebe, wo ich dann halt schon mal drei Schritte aufzeige, die wichtig sind, um professioneller Dreadstylist zu werden, um auch einfach denjenigen, die jetzt nicht direkt LOX Academy buchen wollen, aber die sich schon mal grundsätzlich dafür interessieren, denen schon mal einen Mehrwert zu geben. Aber ich habe vor allem auch die Eröffnung der LOX Academy beworben und das war tatsächlich dann im Webinar ein wirklich feierlicher und auch echt emotionaler Moment. Also da sind wir auch fast schon so ein bisschen hatte ich da schon Tränen in den Augen, weil ich schon gemerkt habe, dass das jetzt wirklich was Wichtiges ist. Und ich habe gespürt während des Webinars, obwohl ich ja in den Chat gar nicht so richtig reingucken konnte, das hat halt mein Team ganz viel mit moderiert, da habe ich schon gemerkt, dass andere diesen Moment gerade mit mir zusammen leben. Und ich glaube, wenn du authentisch bist, wenn du von Anfang an die Leute mitnimmst, zeigst, was du tust, wie viel du rein investierst, wie hoch dein Anspruch auch ist und dann auch teilhaben lässt an solchen wirklich krassen Momenten, dann ist da eine starke Bindung da und dann kannst du, glaube ich, da auch eine ganze Menge Verbindung und Vertrauen aufbauen.
Ja, mega spannend. Also was man ja gerade so als Learning rausziehen konnte, also ich sage ja immer aufwärmen, was ja so ein bisschen rational marketingmäßig klingt, aber wärme deine Zielgruppe, deine Community lieber gut auf. Also rede in deiner Insta-Story über dein Produkt, nimm sie so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Ich bin da gerade in der Planung, es gibt bald ein Produkt, sodass es dir nachher viel leichter fällt, dann auch zu verkaufen, weil es halt was ganz Natürliches ist. Weil es etwas ganz Natürliches ist, wo sich die Leute schon so drauf freuen und hinfiebern. Zum Abschluss mal eine Frage. Wenn du drei Punkte nennen könntest, was waren definitiv die Gründe dafür, dass dein Launch so erfolgreich war? Also gab es so die drei Must-Haves, die du vielleicht auch jedem empfiehlst, der jetzt gerade vielleicht auch vor einem eigenen Online-Kurs-Launch steht?
Ah, da kann man das ziemlich gut runterbrechen, glaube ich.
Ja.
Also man kommt immer wieder auf diesen Punkt des Komm ins Handeln. Also es ist, also wenn ich, also gerade wenn ich mich mit anderen auch unterhalte, die auch Online-Kurse gerade produzieren oder machen oder produzieren wollen, verkaufen wollen, dann ist das größte Problem, dass sie nie launchen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also das Schwierigste ist wirklich von ich bereite da etwas vor und ich will das zu ich mache es tatsächlich. Also es ist, also wie war das? Machen ist wie wollen, nur krasser.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo hatte ich das Zitat?
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es kürzlich erst wieder gelesen und fand es wieder sehr passend. Also das ist so auf jeden Fall der eine Punkt, den ich mitgebe. Do it! Mach's! Such dir ein gutes Team. wenn du hochpreisig launchst, also wenn du ein hochpreisiges Produkt hast, mach's mit einem Team zusammen, damit es alles gut funktioniert, denn ich habe den Supportaufwand hart unterschätzt. Also die Launch-Wochen, ich hab noch mal um eine Woche verlängert. Ich habe eine Woche geplant und dann noch mal tatsächlich noch eine Woche verlängert, weil es dann in Monatsanfang reinging. Und Monatsanfang ist halt ganz gut, weil Leute da mehr Geld haben. Ich habe unterschätzt, wie viele Fragen noch kommen tatsächlich. Und ich war erst mal 7 Tage damit beschäftigt, 200 E-Mails zu beantworten, die auch wirklich umfangreich waren. Und man möchte dann auch nicht Copy-Paste antworten, sondern wirklich individuell sein, damit keiner das Gefühl hat, dass er irgendwie nur abgefertigt wird, sondern dass er wirklich eine individuelle Antwort bekommt. Und da würde ich rein investieren, dass man das nicht unterschätzt, sondern sich da tatsächlich Unterstützung holt. Und auch fürs Webinar, ich würde niemals ein Webinar ohne Unterstützung und ohne Team machen. Das ist, finde ich, wichtig. Und ich glaube, das Allerwichtigste, also nicht, ich habe schon gesagt, was alles das Allerwichtigste ist, aber nein, ich glaube, was auch wirklich wichtig ist, ist, dass du wirklich ein Produkt produzierst, einen Kurs produzierst, hinter dem du zu 100% stehen kannst, denn dann resultiert daraus, dass du dich traust, da den entsprechenden Preis für anzusetzen, dich traust zu kommunizieren. Und also alles steht und fällt eigentlich damit, dass du wirklich ein gutes Produkt kreierst, hinter dem du zu 100% stehst und bei dem du deinen Teilnehmerinnen, deinen Kunden zeigen kannst, wie viel Liebe da tatsächlich drin steckt und wie viel Professionalität. Es ist eben nicht alles nur super flauschi, flauschi und Liebe und ach, was ist das nicht schön, sondern es muss natürlich auch einen gewissen professionellen Anspruch erfüllen. Und ich glaube, wenn du diesen schmalen Grat dazwischen gut hinkriegst, dann hast du ein Produkt, bei dem du wirklich dahinter stehst und gar keine Sorgen mehr haben musst, ob das etwas ist, für das du zu viel Geld nimmst oder ob du wirklich der Experte dafür bist. Also Leute mitnehmen und zeigen, wie viel dahinter steckt.
Gab es vielleicht eine Sache, noch zum, die Abschlussfrage, gab es eine Sache, wo du, oder vielleicht so einen Fehler, vor dem du gerne warnen möchtest? Also wenn dein altes Ich von vor einem halben Jahr diese Podcast-Folge anhören würde, die du jetzt anders machen würdest?
Ja.
Spontane Frage.
Ich glaube, es gibt vieles, was ich nicht so in der Perfektion gemacht habe, wie ich es hätte machen können. Das heißt, ich hätte viel mehr rausholen können. Der große Fehler ist mir, glaube ich, gerade, also ich finde es schwierig, Dinge als Fehler zu bezeichnen. Das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion, weil ich denke, dass alles, was irgendwie nach Fehler aussieht, eigentlich eine Chance ist. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, okay, ich hätte an der Stelle noch mehr rausholen können, dann ist es kein Fehler, sondern das ist halt eine Chance fürs nächste Mal. Und wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel Content kostenlos vergeben oder habe irgendwie meinen Kurs zu günstig angeboten oder irgendwas, dann ist es kein Fehler, sondern eine Chance fürs nächste Mal. Ich glaube, was ich am ehesten hätte optimieren können, ist diese Vorbereitungszeit, die wirklich sehr lang war. Das hätte ich verkürzen können und hätte damit schon wesentlich schneller launchen können.
Mega. Ja, spannendes Learning. Wenn man vielleicht auch an deinem Online-Kurs teilnehmen möchte oder generell mehr zu dir erfahren möchte, du hast ja echt ein wirklich sehr, sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell auch. Was sollen wir verlinken in der Podcast-Beschreibung? Website, Instagram, schieß los.
Ja, also ich habe natürlich eine Website, www.redfactory.de, wobei gibt es www eigentlich noch? Also https://dreadfactory.de. Und ich habe natürlich auch einen Instagram-Kanal @dreadfactory.de. Eigentlich findet man Dread Factory grundsätzlich ziemlich gut. Wenn man uns googelt, dann findet man eigentlich auch alle Kanäle. Wenn man sich für die Logs Academy interessiert, dann kann man mittlerweile auch tatsächlich einfach nach Logs Academy googeln. auch auf unserer Website gibt es da ganz viele Informationen, wenn man dann auf den Online-Kurs quasi klickt.
Sehr cool. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall wirklich für deine spannenden Insights. Das ist echt für mich immer wieder faszinierend. Und das ist auch, worauf ich dann immer so Bock habe, auch auf die Interviews, wenn ich sehe, wie viele unterschiedliche Nischen mit Online-Kursen es mittlerweile gibt. Das ist so eine völlig neue Welt und da hast du echt dir was super, super, super Spannendes aufgebaut. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin sehr gespannt, wo die Reise bei dir in Zukunft hingehen wird.
Ja, ich danke dir auch. Das war auf jeden Fall sehr cool, hier zu sein und ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg natürlich weiterhin.